an Anfang für diese wunderbare Einstimmung auf diesen Abend. Ich darf noch einmal ganz herzlich Grüß Gott und guten Abend sagen und hoffe, es geht Ihnen allen gut. Ganz herzlich möchte ich auch noch einladen für den morgigen Sonntagvormittag. Wir treffen uns zum Gottesdienst um 10 Uhr mit dem Thema und unter dem Thema Jesus, Messias Israels, Heiland der Welt. Nun ein kurzer Gedanke als Einleitung für diesen Abend. Für mich gestern Abend eine der Aussagen, vielleicht die Aussage, durch den Lauf der Geschichte hindurch hat es sich bewiesen, Gott verlässt sein Volk nicht. Nun habe ich diese Woche beim Bibelstudium im zweiten Buch der Chroniker gelesen. Und zwar geschieht es dort, dass die Moabiter, die Ammoniter und die Edomiter gegen Juda streiten. Und in ganz wenigen Versen, und ich fasse die Verse 1 bis 30 ganz kurz zusammen, beweist sich das, was wir gestern Abend gehört haben. Das Volk Israel, Juda, sprach: Denn in uns ist nicht Kraft gegen diesen großen Haufen, der wider uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Jasail sprach: Merket auf, ganz Juda und ihr Einwohner zu Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten noch zagen vor diesem großen Haufen, denn ihr streitet nicht, sondern Gott. Tretet nun hin und seht das Heil des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und zaget nicht. Morgen zieht aus wider sie, der Herr ist mit euch. Und da sie auszogen, stand Josaphat und sprach: Höret mir zu, Juda und die Einwohner zu Jerusalem. Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Und da sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, die wieder Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Also war das Königreich Josaphats still und Gott gab ihm Ruhe umher. Und da Gott gestern und heute und morgen der gleiche ist und sein wird, denke ich, dass sein Volk in den allerbesten Händen ist. Amen. Wir wollen jetzt zum Gebet aufstehen. Ich bitte, dass unser Bruder Michael und unser Bruder Christoph mit uns beten.
Shalom Uvracha, ich grüße alle ganz herzlich, auch heute Abend mit dem Gruß, wie man sich in Israel grüßt. Frieden und Segen sei mit Ihnen. Heute grüßt man allerdings noch etwas anderes und das heißt jetzt Shavuatov. Wissen Sie, was das heißt? Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, denn bei uns hat jetzt schon die neue Woche begonnen. Wir sind immer einen Tag voraus. Ja, im Guten wie auch im Bösen. Und diese neue Woche wird immer eingeleitet. Jetzt, nachdem der Schabbat zu Ende ist, die ersten drei Sterne zu sehen sind, mit dem Havdalah-Segen. Havdalah. Alle hebräischen Worte sind Zungenbrecher, ich weiß, es ist schwer. Wir bringen unseren Enkelkindern auch nicht die deutschen Zungenbrecher bei. Die Katze tritt die Treppe kommen. Die Katze, kennen Sie das? Ach nein, kennen Sie gar nicht mehr. Und dieser Havdalah-Segen ist der Unterscheidungssegen zwischen Heiligem und Unheiligem. Denn bei Gott gibt es nichts dazwischen. Gibt es nur heilig oder unheilig. Darum der Havdalah, der Unterscheidungssegen zwischen Heiligem und Unheiligem. Und dort wird dann in dieser Zeremonie wird dann unter anderem auch ein Glas Wein eingeschüttet. Und dieses Glas steht auf einem Unterteller. Na gut, das kann man machen, kann man auch nicht machen. Hier hat man Bierdeckel, aber das reicht bei uns nicht. Dieses Glas Wein wird auf einen Unterteller gestellt. Und wenn dann so Fremde dabei sind, Gäste mal dabei sind, dann sage ich vorher nichts. Dann erkläre ich das nicht vorher und dann gieße ich Wein ein. Und gieße ein, halte dann so ganz vornehm meine Hand nach hinten, wie ein Kellner das hier so in Deutschland macht. Und dann gieße ich ein. Und plötzlich, halt! Und ich gieße weiter. Ich gieße so lange, bis es überfließt. Denn erst wenn dieser Becher überfließt, unterscheidet er sich von allem anderen. Ihr Lieben, erst dann, wenn unser Leben, unsere Freude überfließend ist, das hebräische Wort Maleh heißt nicht voll, sondern überfließend. Erst wenn wir selber überfließendes Leben aus Gott haben, ihr Lieben, erst dann können wir anderen ein Segen sein. Wenn es bei uns nicht überfließend ist, ihr Lieben, dann haben wir auch für die anderen nichts übrig. Und daher unterscheidet sich das, der Kelch muss so lange eingegossen werden, bis er überfließt. Ich bin ja jedes Jahr auch in Emmetten am Vierwaldstätter See in der Schweiz. Und da haben wir dann immer so eine Woche und da ist dieser Havdalah Segen mit als Programmpunkt eingeplant. Und das ist ein wunderschönes feudales Hotel, Hotel Seeblick am Vierwaldstätter See. Jedes Jahr bin ich dort mit meiner Frau. Und die wissen das, dass wir immer den Havdalah-Segen haben. Tja, und sind dann ungefähr immer so 150 Gäste. Und um das irgendwie dekorativ zu machen, haben sie ein großes Glas hingestellt. Und einen großen Teller darunter. Die Leute sollten das ja sehen, sollte ja fotografiert werden können, wie eben. Tja, und da gingen ungefähr 1,5 Flaschen Wein rein. Nur was diese Leute nicht wussten, 1,5 Flaschen Wein, bis es überfloss. Was diese Leute nicht wussten, dass der Hausherr, der das den Segen spricht, hinterher, tja, 2/3 davon austrinken muss in einem Zug. 2/3. Und jetzt stand ich da, was mache ich nur? Kneife ich oder nicht? Und meine Frau. Aber ich habe es durchgehalten. Ich habe 2/3, das heißt fast eine Flasche getrunken. Und konnte hinterher immer noch meinen Vortrag halten. Das ist der überfließende Segen Gottes. Und so wünsche ich Ihnen auch wirklich eine gesegnete neue Woche. Ihr Lieben, vergessen wir nicht, es ist ein nur dann, wenn unser Leben überfließt, sind wir zum Segen, haben wir etwas für die anderen. Und an diesem Abend wird dann auch immer eine Kerze angezündet, eine sechsfach oder dreifach gezwirnte, oder ich weiß nicht, wie man das nennen kann, gedrehte Kerze. Und da sind dann drei oder sechs Dochte. Und wenn dieses Licht brennt, das ist eine lodernde Flamme, kann ich euch sagen. Und das soll uns einfach sagen, dass unser Licht heller ist als alles Licht der Weisheit. Und manchmal, ich möchte hier nichts Negatives sagen, bitte verstehen Sie mich nicht verkehrt, ja, aber wenn ich dann manchmal in den Kirchen so eine Altarkerze sehe, so eine große Kerze, und dann so ein kleines, winziges Lichtchen, so ein kleines Döchtlein, macht mal so eine Hafdaler Kerze, das ist ein Licht. Unser Licht soll heller sein als das der Welt. Und das wünscht Ihnen für die neue Woche. Meine Brüder und Schwestern, morgen ist Sonntag, morgen früh ist hier der Gottesdienst und da möchte ich nicht auf meine Bücher hinweisen und möchte es daher heute noch einmal tun. Ich habe da einen Büchertisch, gleich neben dem wunderbaren Tisch, wo es die israelischen Produkte gibt. Oh. Und wenn er keine Tüten hat, dann kriegt er Tüten, um alles nach Hause schleppen zu können. Kauft nur einen bei der Lydia Engelhardt. Davor steht ein Büchertisch, mit meinen Büchern. Und hier zum Beispiel ein Buch, 100 Fragen an Israel, einfach zum Verteilen. Vielleicht haben Sie das schon, nur einfach zum Verteilen. Auf welchen Messias wartet Israel? Und so weiter, Israel und die Palästinenser, was macht ein Jude, der an Jesus glaubt? Israel und seine Kriege, die Israelis und seine Nachbarn, 100 Fragen kurz gefasst und beantwortet, einfach zum Weitergeben für Leute, die noch keine Ahnung haben. Die Preise sind hier viel billiger als in den Geschäften, also noch dazu ein Anreiz. Dann hier Brennpunkt Jerusalem, 12 Vorträge, oder eigens dafür geschriebene Artikel über Jerusalem, wie es war, wie es heute ist und wie es einmal sein wird. Sehr aktuell, sehr, sehr aktuell, wirklich. Dann habe ich hier noch ein Buch, Schlüssel zur Tora. Das sind 54 Auslegungen über die 5 Bücher Mose. Und ich betone hier immer wieder, so wie die Urchristen, als sie noch Juden waren, die Bibel, die Tora ausgelegt haben und darin Jesus, ihren Messias, gefunden haben. Und das ist für mich so wichtig. Nehmen Sie dieses Buch auch mit. Tja, dann hier zum Schluss noch 77 Lebenspuzzle. Ich habe in meinem Leben viel erlebt, bin durch die ganze Welt gereist. Ich bin ein Tippelbruder in der Welt und habe sehr, sehr viel mit Gott erlebt. Manchmal sagen die Leute von wegen, ich sei ein Glaubensheld, das bin ich nicht. Sage ich ganz offen. Oftmals war es reine Abenteuerlust, die mich in die Welt trieb. Ich werde immer dann, nicht wahr, als hinterher habe ich alles Mögliche erlebt und dann, dann applaudiert man. Der Applaus, der gilt im Grunde genommen, sage ich hier ganz offen, meiner Frau. Denn während ich irgendwo in der Welt rumtingelte, in Sibirien oder sonst wo war, da saß sie zu Hause mit ihren 5 Kindern oder unseren 5 Kindern. Und damals gab es noch kein Handy, noch kein Telefon, wo man irgendwo aus den entlegensten Ecken der Welt telefonieren konnte. Sie konnte nur beten, dass ich wieder heile zurückkomme. Aber diese Reiselust hat sich wohl irgendwie vererbt. Wir haben ja 5 Kinder, alle verheiratet, alle leben in Jerusalem, 19 Enkelkinder. Und der älteste unserer Söhne, der ist auch viel auf Reisen, der zweite auch. Und der jüngste Sohn von unserem Ältesten, der Elad, der ist gerade oder wird gerade 6 Jahre. Und der erzählte uns neulich, nein, wenn er mal groß ist, dann reist er nicht, dann bleibt er nur in Israel, nur zu Hause. Wie, willst du nicht so viel reisen wie der Papa? Nein, das will ich nicht. Ich bleibe nur zu Hause. Ja, warum denn? Ach, sagt er, Da muss man ja so viel beten. Da muss man erst beten, dass er gut ankommt. Und da muss man wieder beten, dass er gut zurückkommt. Und jedes Mal ist er weg und muss man so viel beten. Nein, da muss man so viel beten, da reise ich nicht. Nun, das ist die Logik der kleinen Kinder. Immer beten, damit man gut ankommt und damit man gut zurückkommt. Naja, so ist das halt. Und trotzdem, in diesem Buch habe ich alles so beschrieben, was man alles unterwegs mit Gott erleben kann. Spannend und auch lustig. Nehmen Sie das Buch auch mit. Ich signiere alle Bücher. Und wer unsere Zeitschrift noch nicht hat, bitte, der kann sie abonnieren. Sie haben dort Probeexemplare und meine Frau hat Ihnen diese Zettel ausgeteilt. So, das ist der Werbung letzter Schlag. Wir haben heute ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich weiß, gestern waren, glaube ich, 50 Leute mehr da, weil das Aktuelle, was passiert gerade, ist immer spannender. Aber für mich, das sage ich ganz offen, ist das Geheimnis der hebräischen Sprache noch spannender als das aktuelle Geschehen, was gerade läuft. Ihr Lieben, das Konzept des Alphabets im Allgemeinen wurde etwa um 2000 vor Christus, ja, im fruchtbaren Halbmond geboren. Der fruchtbare Halbmond heißt so, weil der Landstrich zwischen Ägypten, Israel, Babylon, dem Iran, früher Persien, einem Halbmond gleicht, der, obwohl einerseits vom Meer und andererseits von der Wüste umgeben, in diesem Halbmondbereich ein fruchtbares Land war. Dieser fruchtbare Halbmond in diesem Bezirk war dazu auch die Wiege der ältesten Kultur. Die nicht sesshaften Völker kannten noch keine Schriftzeichen in unserem Sinn. Erst als sie sesshaft wurden, entwickelten sich Hieroglyphen. Um zum Beispiel drei Krüge Korn zu beschreiben, zeichneten sie drei Krüge und eine Kornähre darüber. Das heißt, drei Krüge Korn. Es waren also Bilder, Comics. Je mehr der Schriftverkehr in Handel, Religion und Rechtsfragen zunahm, desto mehr vereinfachten sich die Schriftzeichen, so wurden daraus Keilschrift-Buchstabensymbole, Keilschriften. Daraus entwickelte sich die hebräische Schrift, in der keine Bildnisse dargestellt werden durften, wie zum Beispiel in den Hieroglyphen. Und so entstand das heute noch gültige Hebräisch, die hebräische Schrift, die aus dem Althebräischen des 800 Jahre vor Christus hervorging. Siehe zum Beispiel die althebräische Inschrift im Siloa-Wassertunnel. Wer schon einmal in Jerusalem war, ist bestimmt mal durch diesen Siloa-Wassertunnel gegangen. Das Aramäische kommt aus dem Phönizischen und breitete sich erst im 7. Jahrhundert vor Christus in Israel aus. Das Aramäische aber war nie eine Gebets- oder Gelehrtensprache der Juden, sondern wurde nur vom Volk, vom Landvolk als Dialektsprache benutzt. Wenn man den Ursprung der hebräischen Schrift kennt, kommt man der Bedeutung der Buchstaben auf die Spuren. Wodurch, ich sage es hier ganz klar, werden wir gleich noch im Einzelnen sehen, wodurch der ohnehin tiefsinnige hebräische Wortschatz noch einen zusätzlichen Inhalt bekommt. War das Aramäische eine Kursivschrift, so ist die hebräische Schrift eine Quadratschrift, die man im 5. Jahrhundert vor Christus judäische Schrift nannte, die also schon zur Zeit Jesu im Gebrauch war. Das aber mit Handschrift von neu. Hier muss ich, wenn es so in Kiel so in der gibt es heute den Hauptschrifttyp. Angefangen von dem sephardischen und aschkenasischen bis hin zur Raschi-Schrift und der modernen Mirja-Schrift. Die Schreibschrift kam erst im letzten Jahrhundert auf, nämlich mit dem modernen Evrit des Eliezer ben Yehuda. Fast alle hebräischen Worte bauen sich auf drei Wurzelkonsonanten auf. Ich möchte hier noch ganz klar sagen, die hebräische Schrift und die hebräische Sprache, die aus der Schrift hervorgegangen ist, wurde nie zu keiner Zeit irgendwie revidiert. Die hebräische Bibel, wie wir sie heute noch vor uns haben und lesen, ist die seit Jahrtausenden nie revidierte, nie sprachlich aktualisierte Bibel. Das heißt, so, wenn wir diese Bibelsprache lesen, wir könnten heute mit dieser Sprache, mit dem Propheten Jesaja, mit König David, mit Jesus und mit den Aposteln reden. Weil diese hebräische Sprache wurde nie revidiert. Es gab immer wieder Versuche, nicht wahr, dass irgendwelche so Erneuerer meinten, wir müssten diese Sprache einmal erneuern, sprachlich aktualisieren, wurde immer wieder abgelehnt, ist nie durchgekommen. So haben wir heute noch die alte hebräische Sprache, wie sie früher einmal gesprochen wurde. Und siehe da, man kann sie gut benutzen, denn sonst kämen wir ja heute nicht durch. Fast alle hebräischen Worte, ich möchte sagen ungefähr über 90%, bauen sich auf drei Wurzelkonsonanten auf, wie dieses Beispiel zum Beispiel gibt. Das wird heute ein bisschen schwer, aber dafür seid ihr hierher gekommen. Es gibt zum Beispiel die drei Wurzelkonsonanten Lamed, Mem, Dalet. Lamed, Mem, Dalet. Das sind drei hebräische Buchstaben. Aber alles nur Konsonanten. Keine Vokale. Und aus diesen drei Buchstaben nur durch Veränderung der Punktation, da komme ich hinterher noch drauf, der Vokale, kann aus diesen drei Buchstaben Lamat lernen werden, Limat lehren werden, Melamed Lehrer werden, Talmid Schüler werden, Talmud Lehre werden. Und alles aufgebaut auf drei Konsonanten. Kommt nur dazwischen drauf an, was man dazwischen hineinsteckt. Ganz simpel. Also, ich bin sicher, hinterher, wenn dieser Vortrag zu Ende ist, können Sie alle Hebräisch und dann kaufen Sie morgen dort bei Ihrem Bäcker die Brötchen in Hebräisch ein. Und Brötchen ist ganz einfach. Ein Brötchen heißt, oder Brötchen, Lachmanjot. Man lacht, wenn man ein Brötchen ist. Dazu kommt noch im Hebräischen die maskuline und die feminine Sprache. Die Worte enden feminin statt mit E, mit A. Ein Lehrer, männlich, ist ein Moré. Eine Frau Lehrerin ist eine Mora. Wir wissen auch da wieder, die drei Konsonantenbuchstaben bleiben die gleichen. Man spricht in Israel, man generell, zu einer Frau anders als zu einem Mann. Also man spricht zwei Sprachen, eine männliche Sprache und eine weibliche Sprache. Aber jetzt kommt etwas, ich weiß, da wird man mich rausschicken, wegjagen. Wenn dort denn auf einer großen Konferenz, einer Frauentagung, 999 Frauen sind, Alles Frauen, 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 Frauen. Es wimmelt nur von Frauen. Aber ein Mann. Wisst ihr was? Da muss die männliche Sprache gesprochen werden. Und darf nicht die weibliche Sprache gesprochen werden. Wir müssen als Männer zusammenhalten, stimmt's? Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Davon sind die Buchstaben Aleph und Ein stimmlose Buchstaben, die nur im Zusammenhang mit einem Vokallaut auftreten. Die Vokale bzw. Selbstlaute erhalten erst durch ihre Punktation einen Stimmlautwert. Als in den ersten Jahrhunderten nach Christus durch die Zerstreuung der Juden unter alle Völker der Klang der hebräischen Sprache in Gefahr war, in Vergessenheit zu geraten, schuf man im 8. Jahrhundert nach Christus als Vokalzeichen die Punktation. Sie haben sicher alle mal so etwas Hebräisches gesehen, da gibt es ganz viele Pünktchen. Da gab es die westliche Vokalisation oder Punktation aus Tiberias mit der Punktation oberhalb des Buchstabens und es gab die östliche Punktation aus Persien mit der Punktation unterhalb des Buchstabens. Und die iranische oder persische hat sich durchgesetzt, die Perser waren stärker als die Leute in Tiberias. Und da es in biblischer Zeit keine Zahlenziffern gab, es gab keine Zahlenziffern, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gab es nicht, dafür benutzte man Buchstaben, hatte jeder Buchstabe einen Zahlenwert. Angefangen bei Aleph, 1, bis hin zum letzten Buchstaben dieser 22 Buchstaben, das ist der Buchstabe Daf, 400. Addiert man die Buchstabenwerte eines jeden Wortes zusammen, ergibt es einen Buchstaben oder einen Zahlenwert. Wenn Sie Ihren Namen auch einmal hebräisch aufschreiben und ihn hinterher addieren, haben Sie einen Zahlenwert. Manche haben Angst, das zu tun. Wissen Sie warum? Es könnte sein, dass dabei 666 rauskommt. Also fängt man gar nicht erst an. So wie es in der Offenbarung 18 heißt. Denn in der Offenbarung 18 heißt es, wer weiß hat und Verstand hat, also wer rechnen kann, der addiere den Zahlenwert des Menschensohnes des Verderbens. Und das ergibt 666. Und da man im 8. Jahrhundert nach Christus nicht mehr wusste, wie der Name Gottes, der allerheiligste Name Gottes, Yud-Heh-Waf-Heh, oder ich sag's mal so auf Deutsch, J-H-W-H, korrekt ausgesprochen wurde, weil nur der hohe Priester ihn aussprechen durfte und das auch nur einmal im Jahr am Versöhnungstag Yom Kippur, also das Volk es nicht hundertprozentig wusste. Tja, und wegen der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus, der hohe Priester nicht mehr existierte, nicht mehr im Tempel diesen Namen in seiner korrekten Form aussprechen konnte, wusste man seither nicht mehr, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Und daher ließ man diesen heiligsten aller heiligen Namen, J-H-W-H, ohne Vokale. Und das heißt, alle Spekulation, dass dieser Name J oder Yud-Heh-Waf-Heh vielleicht Jehova, Jahwe, Jahwe geheißen haben kann, ist alles eine Spekulation. Nicht sicher. Es gibt nur einen etwas Sicheres, und das ist, dass den unaussprechbaren Namen Gottes einfach so zu sagen, Yud-He-Waf-He, Punkt. Nur die Buchstaben zu nennen, ohne daraus einen Namen zu machen. Und in Israel, die Juden, sagen sowieso nicht diesen Namen, sondern sie sagen Hashem. Ha ist immer der Artikel, Shem ist der Name, der Name. Oder reden ihn mit Adonai, Herr, mein Herr, an. Und wenn in manchen deutschen Bibeln das Wort Herr vorkommt, wo ein großes E drin vorkommt oder Herr groß geschrieben wird, dann steht im Urtext dieser unaussprechbare Name Gottes, Yud-He-Waf-He. Die hebräischen Buchstaben sind Darstellungen, ohne deswegen ein Bildnis zu sein, weil dies laut Torah verboten ist. In meinen nun folgenden Buchstabenerklärungen beschränke ich mich auf die sprachlichen Wurzeln und nicht auf, ich sag mal so, kabbalistische, spät hinzugekommene Deutungen. Ich beschreibe hier nun kurz jeden der 22 Buchstaben. Es wird aber nicht bis Mitternacht, keine Ahnung. In der Hoffnung, dass die sachliche Auslegung für jeden zum Segen wird. Jetzt muss ich mal versuchen, ob das Ding von uns klappt.